Heute Morgen predige ich über Matthäus Kapitel 27, Vers 31 bis 56. Matthäus 27, Vers 31 bis 56. Sie führten Jesus ab, um ihn zu kreuzigen. Als sie aber hinauszogen, trafen sie einen Mann aus Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, ihm das Kreuz zu tragen. Und als sie an einen Platz namens Golgatha gekommen waren, gaben sie ihm Wein mit Galle vermischt zu trinken. Und als er gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Nachdem sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider unter sich, indem sie das Los warfen. Und sie saßen dort und bewachten ihn. Und sie hefteten über seinem Haupt die Tafel mit der Angabe seiner Schuld an. Dies ist Jesus, der König der Juden. Dann wurden mit ihm zwei Räuber gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die Vorübergehenden aber lästerten ihn, schüttelten die Köpfe und sagten, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst, wenn du der Sohn Gottes bist, und steig vom Kreuz herab. Ebenso spotteten die hohen Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sagten, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist der König Israels, er steige jetzt vom Kreuz herab und wir wollen an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der helfe ihm jetzt heraus, wenn er ihn lieb hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. In der gleichen Weise schmähten ihn aber auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Aber von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über die ganze Erde bis zur 9. Stunde. Um die 9. Stunde aber schrie Jesus laut auf. Eli, Eli, lema sabachthani. Es heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als das einige von den dort Stehenden hörten, sagten sie, dieser ruft den Elia. Und alsbald lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Da schrie Jesus abermals mit lauter Stimme, und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss von oben bis unten in 2 Stücke. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Grüfte öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie kamen nach seiner Auferweckung aus den Grüften hervor, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sagten, dieser war in Wahrheit Gottes Sohn. Es sahen aber dort viele Frauen von ferne zu, die Jesus von Galiläa her gefolgt waren, um ihm zu dienen. Und unter diesen waren Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Joses und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Ich weiß nicht, ob Sie Geschichten mit Happy End lieben. Oder lieber so Problemgeschichten. Ich liebe eigentlich mehr die Geschichten mit Happy End. Mancher denkt, das sei eher Kitsch, wenn alles dann friedlich, schiedlich sich am Ende wieder auflöst, die Probleme. Wie ist das eigentlich hier mit der Kreuzigungsgeschichte? Ist das eine Geschichte mit Happy End oder mit offenem Ausgang? Jesus ist hier unterwegs. Und in seinem Geschehen erfüllen sich ganz viele biblische Prophetien. Da ist zum Beispiel in Daniel 9, Vers 26 eine Aussage mit einer genauen Zeitangabe sogar, wo es heißt, dass in Jerusalem ein Gesalbter ohne Richterspruch ausgerottet würde. Ein Gesalbter, Messias heißt der Gesalbte, ein Gesalbter würde ohne Richterspruch ausgerottet werden dort. Ein Hinweis auf Jesus, der ja ohne Verurteilung durch einen Richter, im Gegenteil, der hat ihn sogar freigesprochen, trotzdem hingerichtet wurde. Er ging zum Kreuz. Normalerweise gingen die Delinquenten zwischen 4 Soldaten. Das war so eine kleine Truppe. Sie liefen in der Mitte, trugen ihr Kreuz selbst. Da aber Jesus schon die ganze Nacht Schweres erlitten hatte und dann auch misshandelt worden war, war er nicht mehr in der Lage, das Kreuz zu tragen. Deshalb hat irgendein Römer mit seinem langen Speer wahrscheinlich so ein starken jungen Mann, der da gerade vorbeiging, so angetippt. Hier, komm, nimm das. Und die wussten, wenn Römer was sagen, muss man sofort springen und alles tun. Und so nahm dieser Mann, der hieß Simon, das Kreuz für Jesus und trug es. Der Simon stammte aus Kyrene, das ist eine bedeutende Stadt in Nordafrika. Wir wissen nicht, ob er gerade jetzt zu dem Passafest erst nach Jerusalem gekommen ist oder ob er dort schon länger wohnte. Vielleicht hatte er jahrelang Geld gespart, um endlich mal ein Passafest in Jerusalem feiern zu dürfen, am Tempel. Und dann hat es ihn gerade erwischt und er musste dann da irgend so einem Verurteilten das Kreuz nachtragen oder vorwegtragen. In Markus 15 wird dieser Simon benannt, er sei der Vater von Alexander und Rufus. Es heißt offensichtlich zwei Männer, die in der Gemeinde der Christen sehr bekannt waren, sodass man sie gar nicht mehr näher erklären musste. Insofern könnte es sein, dass der Simon samt seiner ganzen Familie durch dieses Geschehen irgendwie zu Jesus gefunden hat. Zumindest tauchte er im Umfeld mit seinen Söhnen dort auf. Jesus bekam dann einen Betäubungstrank, den freundliche, barmherzige Damen in Jerusalem spendeten. Jedes Mal, das war so eine Art leichtes Gift, dass die ersten Schmerzen, wo so diese Nägel durch die Haut geschlagen wurden, etwas dämpften. Aber er hat es abgelehnt. Er wollte diese Kreuzigung live miterleben, ohne irgendwie abgeschaltet zu haben oder zu sein. Die Soldaten haben dann seine Kleidung verteilt. Normalerweise trug ein Jude 5 Kleidungsstücke. Da es 4 Soldaten waren, war es also einfach 4 zu verteilen. Beim 5. gab es dann Probleme. Was trugen die? Einmal Schuhe, dann eine Kopfbedeckung, einen Gürtel, ein hemdartiges Untergewand und einen Mantel als Übergewand. Die ersten 4 Teile waren ungefähr gleichwertig. Insofern konnte man jedem Soldaten seinen Teil geben. Nur bei dem Mantel, dem wertvollsten Stück, war es dann ungerecht, wenn den einer bekommen hätte. Deshalb wurde darum gelost. Wer von Ihnen die Bibel ein bisschen kennt, kann das gerne vertiefen, indem er zu Hause einmal den Psalm 22 liest. Der unterlegt so diese ganze Kreuzigung. Da steht zum Beispiel schon drin, dass sie um seine Kleider losen würden. Nun, dann wurde auf das Kreuz oben eine kleine Tafel angeheftet mit der Angabe seiner Schuld. Und was stand dort? Dies ist Jesus, der König der Juden. Ist eigentlich lustig, ist das eine Schuld, wenn jemand ein König ist? Wäre das eine Schuld, wenn man sagen würde, dies ist der Bürgermeister von Obertshausen? Wenn es ist, wäre es keine Schuld. Wenn es ein Hochstapler wäre, wäre es natürlich schlecht. Dann wäre es Schuld. Interessant also, da wird einer hingerichtet, weil er ein König ist. Der berühmteste König im Alten Testament war der König David. Und dem hat Gott mal ein wunderbares Versprechen gegeben. Er sagte, in Ewigkeit wird jemand auf deinem Thron sitzen. In Ewigkeit wird jemand auf deinem Thron sitzen. 2. Samuel 7, Vers 16. Ja, wer kann denn in Ewigkeit auf einem Königsthron sitzen? Solche Personen gibt es ja kaum, weil keiner so lange lebt. Aber hier ist ein Hinweis auf diesen kommenden Messias, der Davids Sohn genannt werden würde, und der würde in Ewigkeit auf dem Thron Davids sitzen. Jesus ist dieser Davids Sohn, der König der Juden, auch wenn sie das hier nicht begriffen haben, sondern es als Schuld ansahen. Interessant ist, dass auch heute viele Menschen Jesus ablehnen. Warum? Weil sie keinen König möchten. Denn wenn sie Jesus als König in ihrem Herzen hätten und in ihrem Leben, dann wäre ja jemand da, der ihnen sagen würde, wo es lang geht. Und das wollen sie nicht. Selbstverwirklichung ist besser, als jemand zu haben, der einem sagt, wo es lang geht und was Gott möchte. Ich denke, aus demselben Grund wie damals wird auch Jesus heute oft abgelehnt. Keine Autorität über mir, außer mir selbst. Die Vorübergehenden haben dann den Kopf häufig geschüttelt über Jesus. Ich vermute, jeder von uns hat schon mal den Kopf geschüttelt, nur die Frage, wann? Ich schüttle dann den Kopf, wenn ich irgendjemand nicht verstehe, wenn ich den beobachte, was der tut und feststelle, also dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Warum macht er das nur so? Und dann schüttle ich vielleicht meinen Kopf. Wenn also die Vorübergehenden den Kopf schütteln, heißt das, sie hatten für das, was Jesus dort gerade durchmachte, überhaupt kein Verständnis. Dann sagten sie, er hat behauptet, in 3 Tagen würde er den Tempel abreißen und wieder neu aufbauen. Ist doch eine Lüge, der wurde ein paar Jahre lang gebaut und jetzt will er das in 3 Tagen, mir nichts, dir nichts, erledigen. Es geht doch gar nicht. Aber Jesus hatte von dem Tempel seines Körpers gesprochen, der abgebaut würde und in 3 Tagen wieder aufgebaut würde. Tempel ist allerdings auch ein Bild für einen Gottesdienstplatz. Und Jesus hat in diesen 3 Tagen, die er dann in der Erde war, den Gottesdienst Israels und ich glaube auch der ganzen Welt geendet. Bis zu dem Kreuzestod von Jesus galt die sogenannte Gesetzeszeit. Das heißt, wenn du Gott gehorsam bist, nimmt er dich an. Gesetzeszeit, Gesetze muss man erfüllen. Und mit dem Tod Jesu und dann vor allen Dingen mit seiner Auferstehung fing die Gnadenzeit an. Gott nimmt dich nicht an, weil du fehlerfrei lebst, sondern weil Jesus dein Erlöser ist. Und wenn du das annehmen kannst, dann begnadet oder begnadigt dich Gott. Ich habe mal in Hausen vor vielen Jahren eine Dame besucht, die ich nicht kannte, und die fragte mich gleich so beim Reinkommen, also Herr Pfarrer, können Sie mir ein Gebot sagen, das ich übertreten habe? Da lief es mir schon ganz kalt den Rücken unter. Dachte ich, was soll das für ein Gespräch werden, wenn das schon so anfängt. Wir kamen natürlich schon ins Gespräch. Jemand, der meint, dass er auf der Ebene des Gebotehaltens mit Gott im Reinen wäre, muss sehr blind sein für seine Schwächen und Fehler. Sonst wüsste er, wo er überall Gottes Hilfe und Vergebung braucht. Also, der Gottesdienst wurde geändert, die Gesetzeszeit hörte auf, die Gnadenzeit fing an. Gott nimmt uns nicht an, weil wir fehlerfrei wären, wer ist das denn schon, sondern weil wir einen Erlöser haben. Und dieser Erlöser wird hier verspottet, da heißt es, andere hat er gerettet, er soll sich selber retten. Steht übrigens auch schon in diesem Psalm 22, den ich vorhin schon erwähnte. Ja, er soll sich selber retten. Gott soll ihm jetzt mal heraushelfen. Er soll vom Kreuz heruntersteigen, wenn er der Sohn Gottes ist. Wer rettet den Retter? Kennen Sie die Geschichte mit der Versuchung Jesu, ehe er seinen Dienst anfing, 40 Tage in der Wüste? Am Ende wurde er vom Teufel versucht. Und was sagte der? Wenn du Gottes Sohn bist, dann mache aus Steinen Brot. Dann springe vom Tempel und es passiert dir nichts. Und diese Stimme, wenn du Gottes Sohn bist, ist auch jetzt wieder am Ende seines Lebens zu hören, allerdings nicht durch einen sichtbaren Teufel, sondern durch ganz normale Zuschauer. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig jetzt herunter. Mach mal so ein kleines Wunder für uns. Er stieg nicht herunter und sie sagten, wir würden an dich glauben, wenn du heruntersteigst. Bei uns ist genau das Gegenteil. Ich glaube an Jesus, weil er nicht herunterstieg. Soll, weil er am Kreuz hängen blieb, als mein Erlöser. Auch die hohen Priester haben ihn verspottet, auch die Räuber, zumindest vorübergehend. Er starb wie ein Gescheiterter. In Markus 15, Vers 25 wird die Zeitangabe etwas näher formuliert. Er wurde morgens in der 3. Stunde gekreuzigt. Die 3. Stunde ist morgens um 9 Uhr. Insofern hing er also jetzt schon fast 2 Stunden am Kreuz, bildlich gesprochen. Und von der 6. bis zur 9. Stunde, das heißt von 12 bis 15 Uhr, gab es eine Sonnenfinsternis, ehe er dann um 15 Uhr etwa gestorben ist. Sonnenfinsternis bedeutet, das Licht Gottes ist verdunkelt durch die Macht der Sünde. Und er starb hier dann mit 2 Schreien. Der eine hat hier Worte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sünde bedeutet Trennung von Gott. Jesus war von Gott nie verlassen, nie. Aber da er ja in seinem Kreuzestod die Sünde von Menschen stellvertretend trug, bedeutete das, Sünde ist Trennung von Gott, dass er in seinem Tod von Gott getrennt war. Und das war für ihn so furchtbar, weil er das noch nie erlebt hatte, dass er darüber zu Gott schrie. Das ist übrigens wieder der 1. Vers von diesem Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er schrie allerdings auch ein 2. Mal, ehe er dann mit diesem 2. Schrei starb.
In Johannes 19, Vers 30 wird der zweite Schrei auch mit Worten gefüllt. Da heißt es, es ist vollbracht. Das heißt, ich habe den ganzen Kampf durchgestanden und ich habe eure Rechnung über eure Schuld vor Gott bezahlt mit der Hingabe meines Lebens. Die Leute dachten, er würde nach Elia rufen, weil ja El, der Name für Gott, und Elia sehr dicht zusammenliegen. Eli heißt mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der vorletzte Vers des Alten Testamentes aus dem Buch Maleachi sagt, dass ehe der Messias kommt, Elia käme. Insofern waren die Leute schon unterrichtet, die sagten, vielleicht kommt Elia ja noch als Feuerwehr und holt ihn darunter. Aber Jesus hatte vorher schon gesagt, der Elia war schon da und er war eigentlich Johannes der Täufer, der den Leuten den Weg zu Gott bereitet hat. Sie haben es nur nicht ganz gemerkt. Er starb äußerlich gescheitert, aber Gott hatte seinen prophetischen Plan mit ihm. Und dieser Tod hatte drei Wirkungen, die hier beschrieben werden. Erstens, der Vorhang im Tempel zerriss von oben bis unten. Ich weiß nicht, wie hoch hier dieser Raum ist, vielleicht können Sie besser schätzen als ich. Im Tempel ging es um 10 Meter, das dürfte wahrscheinlich ein klein bisschen weniger sein. Der Vorhang zerriss von oben nach unten, das heißt ein 10 Meter hoher Vorhang wurde geteilt, sodass jetzt der Zugang zu dem Allerheiligsten, wo man sich Gott wohnend vorstellte, frei wurde. Es heißt, seit Jesu Tod ist der Gott, an den wir glauben, kein ferner, verborgener Gott mehr, sondern ein naher Gott, zu dem man hinzukommen kann, jeden Tag, beispielsweise im Gebet zu Jesus. Das war verbunden mit einem Erdbeben, wo alle bisher überlieferten festen Werte erschüttert wurden. Ja, ein Zugang, der alles Bisherige ein bisschen erschüttert hat. Der erste Punkt. Der zweite, es gab Bewegung im Totenreich. Erstaunlicherweise tauchten hier viele verstorbene Heilige in Jerusalem auf. Muss also ein merkwürdiges Geschehen gewesen sein. Wir haben vorhin, wie jeden Sonntag, in jedem Gottesdienst fast, dieses Glaubensbekenntnis gesprochen, vielleicht manchmal ein bisschen schematisch. Da heißt es, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Es heißt, Jesus brachte auch Bewegung in das Totenreich. Offenbarung 1, Vers 17 und 18 heißt es sogar, dass er die Schlüssel des Todes und des Totenreiches hat, sodass es eine Auferstehung geben wird, die hier schon mal so als Vorschau teilweise erlebt wurde, ehe diese Verstorbenen natürlich wieder in die jenseitige Welt zurückgingen. Also der erste Punkt der Auswirkung war, der Zugang zu Gott ist frei. Der zweite, es gibt Bewegung im Totenreich. Und der dritte, der Hauptmann als Chef der Hinrichtungsabteilung hat entdeckt, dass sie den Sohn Gottes vor sich hatten. Er sagte, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und das war für ihn auf der einen Seite ein Schock, auf der anderen Seite ja eine tolle Aussage, dass ein Heide, also ein Nichtjude, als Erster erkennt, das war Gottes Sohn. Es steht in Jesaja, dass Jesus auch zum Licht der Völker gemacht würde, das heißt für die Heiden zu erkennen wäre. Und Johannes 12 sagt Jesus, wenn er erhöht wäre, würde er alle zu sich ziehen. Das heißt, das Kreuz Jesu hat eine magnetische Wirkung. Es führt Menschen zum Glauben an ihren Erlöser. Und das ist sicher sehr gut und sehr wichtig. Also drei Auswirkungen dieser Kreuzigung. Der Zugang zu Gott ist frei, es entsteht Bewegung im Totenreich und der erste Heide erkennt Jesus als Gottes Sohn, was auch immer das für ihn dann bedeutet haben mag. Die Frauen im Hintergrund blieben Jesus treu. Erstaunlich, Frauen sind oft keine Kämpfernaturen, aber sie bleiben einfach dabei. Und das ist sicher wichtig. Bei jeder biblischen Geschichte kann ich mir die Frage stellen, wo bin ich in dieser Geschichte? Das heißt, mit welcher der beteiligten oder handelnden Person kann ich mich am ehesten vergleichen? Jetzt könnte man natürlich überlegen, hier tauchen ja viele Personen auf, mit wem könnte ich mich vergleichen? Ja, das sind einmal die Leute, die spotten, die sagen, tu mal ein kleines Wunder, steig mal runter und dann wollen wir an dich glauben. Kennen Sie solche Leute oder vielleicht sich selbst, gerade als Teenager, dass man so sagt, lieber Gott, mal ein kleines Spezialwunder für mich, dann würde ich auch an dich glauben. Ich kenne solche Leute, ich war selber einer davon. Und das Spezialwunder auf der erwarteten Weise geschieht meistens nicht. Es sei denn, Gott zeigt einem auf verborgenen Wegen, dass er das Gebet doch erhört hat. Und wenn dieses Schauwunder nicht geschieht, dann legt man die Frage nach Gott wieder für ein paar Jahre oder auch Jahrzehnte auf Eis. Ich könnte mich aber auch vergleichen mit dem, der am Kreuz hängt. Und dann wäre nur die Frage, was würde denn oben auf meiner Tafel stehen als Angabe der Schuld? Und jetzt wird es einmal sehr persönlich. In der Bibel steht ja Römer 6, Vers 23, der Sünde sollt ist der Tod. Das heißt, Sünde ist ein Todestrieb im Leben. Und jetzt will ich, ohne jemand persönlich auf die Füße treten zu wollen, viele persönliche Dinge sagen, die als Schuld auftauchen könnten, um an ihrem oder meinem persönlichen Kreuz zu stehen. Als Sünde. Zum Beispiel Ehebruch. Oder dass man vielleicht die Versicherung betrogen hat. Dass man bei seinem Examen geschwindelt hat. Dass man vielleicht ein Kind nicht zur Welt kommen ließ, obwohl es unterwegs war. Persönlicher Hochmut. Die Kehrseite davon, Menschenfurcht. Manipulationen mit Geld. Rücksichtslosigkeit gegenüber anderen, oft den engsten Angehörigen, Unversöhnlichkeit in Familien und Beziehungen, persönliche Unreinheit im Denken, Fühlen und Wollen, ja, und viele Dinge mehr, das können Sie jetzt beliebig verlängern. Das könnte auf unserem Schild dort stehen, in dieser oder jene Abweichung, vielleicht auch irgendeine Suchtbindung, die man kennt oder kannte. Ja, und was mache ich damit? Da kommt Jesus, steht in 1. Petrus 2, Vers 24 und sagt, du lass mich doch deinen Platz einnehmen, lass das ruhig da alles drauf stehen auf diesem Schild, aber ich bin jetzt derjenige, der an diesem Kreuz hängt. 1. Petrus 2, Vers 24 heißt es, er hat unsere Sünden an seinem Leib selber an das Holz hinaufgetragen, damit wir von der Sünde loskämen. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Und genau das bedeutet Glauben, dass ich glaubend annehme, da ist einer, der das nicht alles übersieht oder nicht mit dem Schwamm einfach drüber wischt, sondern sagt, ich habe das übernommen für dich. Der Krieg ist jetzt fast 50 Jahre zu Ende und nach dem Krieg gab es sehr viel Kriegsliteratur. Vielleicht kennen Sie das Stück oder manche von Ihnen von Wolfgang Borchert, Draußen vor der Tür, wo nach Kriegsende ein Unteroffizier seinen Offizier sucht, Unteroffizier Beckmann, sucht seinen Offizier, der ihm einen Auftrag gegeben hat, bei dem fast die ganze Truppe, mit der er unterwegs war, hops gegangen ist. Das heißt, sie sind alle ums Leben gekommen. Und er sucht diesen Offizier, um ihm die Verantwortung zurückzugeben für diesen Auftrag. Endlich findet er ihn auch nach Kriegsende und will ihm nun die Verantwortung zurückgeben für diesen tödlichen Auftrag für alle seine Leute. Und der lächelt nur und sagt, ich, Verantwortung, Krieg ist vorbei, das musst du selber tragen. Die Frage ist, Happy End ja oder nein? Viele Menschen versuchen, ihre Schuld loszuwerden, indem sie versuchen, Verantwortung zurückzugeben. Kennen Sie das? Ist nicht an meinem vermurksten Leben meine komische Erziehung schuld dran? Verantwortung zurückgeben an die eigenen Eltern und, was da so alles ist. Das ist der Weg, auf dem es kein Happy End gibt. Gottes Weg ist ein anderer, nicht Verantwortung zurückgeben, sondern Schuld abgeben. Und ich denke, dass da dieses Happy End liegt. Und wir, wenn wir das verstehen, Jesus loben lernen. Verantwortung kann ich nicht zurückgeben, wenn ich sie übernommen habe. Aber was daraus wurde, das kann ich weitergeben. In die Hände, ja, von jemand, der mich persönlich sehr liebt und von dem es einmal heißt, auf meine Hände habe ich dich gezeichnet. Wenn ich das Ganze zusammenfasse, dann war die Einstiegsfrage, ob Sie Geschichten mit Happy End mögen, auch ob die Kreuzesgeschichte solch eine Geschichte ist oder ein offenes Ende hat. Ich denke, das hängt an dem Einzelnen. Es beinhaltet einmal eine Nähe zu Gott. Es beinhaltet auch in dem Totenreich eine Veränderung, eine Wirkung. Es beinhaltet Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und wenn ich es richtig verstehe, da ist jemand, der diese Tafel mit meiner Schuld an sein Kreuz nahm. Herr Jesus, du weißt, was der Einzelne von dir erkannt hat. Du weißt, wo er bereit ist, seine persönliche Schuld abzugeben. Du weißt, wo du dem einen oder anderen als Erlöser vor das Auge getreten bist, seines inneren Herzens. Wo du ihm deine persönliche Liebe, aber auch Vergebung erschließt. Wir loben dich an diesem Tag und geben dir die Ehre. Ja, und soweit der Einzelne das möchte, möchten wir dir sagen, dass es schön wäre, wenn du unser König und Herr bist. Amen.